Das ist schon ein ganz schönes Mammutprogramm, ne?
Jo. Aber eigentlich finde ich das, ich habe eben so gedacht, das Wort Gottes ist ja so ein Bergwerk. Ja? Wir haben heute auch Bergwerke uns angeguckt. Aber es sind so viele wunderbare Dinge drin, dass man einfach nicht aufhören könnte, darüber zu reden. Ja, wir sind ja mit Feinden beschäftigt. Wir wollen uns jetzt die zwei weiteren Feinde noch etwas näher angucken, die unserem Heiligungsleben entgegenstehen. Und ich lese aus dem ersten Johannesbrief etwas vor. 1. Johannes Kapitel 2. Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von oder aus dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Zunächst soweit. Die Welt. Ja, was ist die Welt? Ja. Wenn man jetzt ganz genau anfangen würde, das zu analysieren, werden wir feststellen, dass es verschiedene Bedeutungen von Welt.
Ganz kurz. Ich muss kurz entschuldigen, aber nochmal ein Kennzeichen. LDK. LDK SH214. Da muss jetzt eine Schwester, die muss dringend nach Hause fahren. Das WND-Kennzeichen von vorhin, das hindert zwar, aber wenn das Auto hier wegfährt, wäre auch gut. LDK SH214. Das muss ja jemand von uns sein. Das WND-Kennzeichen kann hier vom Ort sein oder vom Ort weiter. LDK, hat mir, ist mir mitgesagt. LDK. Hat sie gesagt. SH 214. Also entschuldige nochmals, aber Schwester muss weg.
Ja, die Welt. Ist eigentlich einmal die Schöpfung. So wird der Begriff Welt, Kosmos, steht ja da wörtlich, ja? Kosmos, meint die Schöpfung. Dann meint es auch die Summe aller Menschen, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Auf das jeder, der an ihn glaubt. Daraus wird deutlich, es geht um Menschen. Und eine dritte Bedeutung ist die Welt als ein von Gott abgefallenes System, das einen Steuerungsmechanismus hat. Und von dem Steuermann lesen wir im Johannesevangelium, da wird gesagt, dass Satan der Fürst der Welt ist. Man könnte das fast mit so einem Schiff vergleichen. Ja? Steuermann sitzt da und der bedient die drei Hauptmotoren. Drei Hauptmotoren. A, die Lust. B, die Lust der Augen. Und C, der Hochmut des Lebens. Das sind die drei Motoren. Dahinter steckt der Steuermann, der die voll im Griff hat. Und wenn man dann in so ein Schiff nach oben steigt, ich denke mal so eine Titanic oder so einen großen Frachter, dann sieht man strahlende Herrlichkeit, tanzende Leute, spielende Menschen, tolles Bad. Es ist einfach wunderschön. Ein strahlendes Licht. Ja, natürlich, der Fürst der Welt ist auch jemand, von dem es heißt, dass er ein Engel des Lichts ist. Aber manchmal kann das auch passieren, dass aus diesem Engel des Lichts ein brüllender Löwe wird. 1. Petrus 5. Ja. Aber der Herr Jesus hat ihn entlarvt. Er sagt, er ist der Lügner von Anfang und ein Menschenmörder. Johannes Kapitel 8. Ist es nicht gut in der Wirtschaft, wenn man so Analysten hat, die Dinge genau untersuchen? Und so haben wir einen großen Analysten, der die Dinge analysiert, das ist unser Herr im Himmel. Er sagt uns genau, was die Welt ist. Also nochmal, vergessen wir es nicht, die drei Motoren, die sind angeworfen. Und wisst ihr, wann er die angeworfen hat, Satan? Im Garten Eden. Da werden genau diese drei Motoren genannt. Die Frucht war eine Lust für die Augen. Und sie war toll für die Speise. Also Eva sagt, sie schaute die an und dann eine Freude für das Fleisch. Und du wirst sein wie Gott, wenn du davon isst, der Hochmut des Lebens. Und Eva hat diese Aussagen Satans in ihr Herz aufgenommen, besonders als dann diese Schlange sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben, wie fein, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben. Übrigens, warum ist Eva überhaupt darauf reingefallen? Es ist interessant, ja, dass das Wort, was dort für Schlange gebraucht wird, in den meisten Texten des Alten Testaments mit Wahrsagerei übersetzt wird. Nachasch! Hört sich schon so an, ja. Nachasch, hört ihr das? Hört ihr die Schlange? Da werden die Motoren angeworfen. Eva nahm und sofort merkte sie, dass in ihr etwas passiert ist. Und zwar kam das von außen. Und die Folge war, dass sich die Welt, wie sie dann war, entpuppte, in 1. Mose 4, sofort durch Mord. In 1. Mose 4 fing dann auch an, Kain eine Stadt zu bauen, Architektur. Es wurden Musikinstrumente ersonnen, Musik. Es wurden Gedichte gemacht, Lamech, Dichtkunst und so könnte man fortfahren. Alles das, was dann passiert ist, ist aber aus einer Entfremdung von Gott geworden. Das war, nannte man dann modern Kultur. Das war die Nach-Sündenfall-Kultur. In Wirklichkeit war es Welt. Die drei Motoren, die arbeiteten. Aber wie? Das Schiff fuhr. Das Schiff fuhr so, dass in 1. Mose 5 dann steht, und er starb, und er starb, und er starb, und er starb. Der Tod ist in die Welt gekommen. Das hatte Gott übrigens gesagt. Das ist das Merkmal dieser Welt. Die Welt vergeht und ihre Lust. Das ist es. Das Prinzip des Vergehens. Und Gott hat gesagt, dem Adam und der Eva, wisst ihr, was passieren wird? Erstens, ihr habt euch vor Gott versteckt. Entfremdung von Gott. Bis heute verstecken die Menschen sich von Gott. Was brauchen sie dafür, damit doch dieses Vakuum in ihren Herzen wieder gefüllt wird? Zwei Dinge, Religion und Philosophie. Das ist der Ursprung der Weltreligion und der Philosophie. Das Zweite ist, sie haben sich entfremdet voneinander. Mussten sich bedecken, vor, haben sich nicht geschämt. Was brauchen wir, damit diese Konflikte wieder aufgehoben werden? Wir brauchen Soziologie, Pädagogik und so etwas. Aber alles ohne Gott. Das Dritte ist, der Erdboden wird den Fluch hervorbringen. Dorn und Disteln. Was brauchen wir? Ökologie. Der Mensch hat angefangen, um nicht mehr zu Gott zurückzukommen, Wissenschaft und all diese Dinge zu entwickeln. Wenn sie in Übereinstimmung mit Gott sind, dann werden die Motoren zur Ruhe gebracht. Und Satan ist ein geschlagener Feind. Wenn sie ohne Gott gebraucht werden, wird sie die Welt kaputt machen und die Kultur kaputt machen. Und jetzt wäre es schön, eine Kulturanalyse anzufangen, von den Akkadern, Sumerern, Babyloniern, Persern, Griechen, Römern. Woran sind sie untergegangen? An diesen drei Motoren, denkt mal an das Römische Reich, ja? Untergang. Woran wird unsere christliche Kultur untergehen? An diesen drei Motoren, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Die wirken. Und sie kommen auch außen, von außen an uns heran. Und deswegen wird besonders den Jünglingen das hier gesagt. Es gibt ja diese Aufteilung in 1. Johannes 2, Väter, Jünglinge und Kindlein. Alle zusammen werden sie Kinder genannt. Eure Sünden sind vergeben, sagt Johannes hier. Aber dann führt er die drei Fälle auf. Jünglinge, die werden angesprochen, wenn es um die Welt geht. Weil sie in dem vollen Besitz ihrer physischen, emotionalen und ihrer intellektuellen Kräfte sind. Und deswegen wird ihnen besonders gesagt, natürlich gehen sie uns Älteren das auch, vielleicht sind wir auch Jünglinge noch in diesem Sinne, liebet nicht die Welt. Boah. Warum, Herr, sagst du das so? Weil diese Welt vergeht und der Hauptmotor Lust. Aber wer den Willen des Vaters tut, den Willen Gottes tut, der wird bleiben in Ewigkeit. Versuch mal, das zu deuten. Die Welt bietet dir zeitliche Befriedigung. Der Wille des Vaters bringt dir ewige Herrlichkeit. Was willst du? Auch der Herr Jesus als unser herrlichstes und größtes Vorbild hat das erlebt. Genau diese Versuchung. Der Unterschied war, bei Adam und Eva war es das Paradies. Alles herrlich. Bei dem Herrn Jesus war es die Wüste. Da kam der Teufel auch und sagte, schau mal, was soll ich gegessen? Ich gebe dir Brot. Weil du kannst doch sagen, du kannst doch sagen, dass Brot werden soll, ja? Hast doch jetzt Hunger, jetzt musst du essen. Jetzt musst du essen. Wenn ich es dir sage, ich Satan, ich sage dir, jetzt musst du essen. Und der Herr Jesus antwortet, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Da denken wir, wer ihn auf die Zinne stellt und sagt, wirf dich doch herab. Deine Engel werden kommen und werden dich auffangen. Wollen wir diese Stelle mal lesen? Und dann dazu eine andere Stelle. Das ist eine sehr, sehr interessante Stelle. Ich freue mich immer darüber, dass der Herr Jesus so scharf analysieren kann. Matthäus 4. Vers 6. Da antwortet der Herr Jesus, es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen. Das sagte Satan, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Oh, das ist jetzt ganz rasant, ja. Dieser Fürst der Welt kommt an den Herrn Jesus und zitiert das Wort Gottes. Das war aus einem Psalm. Steht hier in der Anmerkung, Psalm 91, das zum Großteil ein messianischer Psalm ist, der auf Christus angewandt ist. Soll ich denn jetzt nicht meine Macht beweisen? Ich könnte aus Steinen Brot machen. Habe ich nicht gemacht. Ich lebe aus dem Mund Gottes, sagt der Herr Jesus. Ich könnte doch jetzt beweisen, dass Engel mich auffangen werden. Also, ich werfe mich hinab. Nein, das tut er nicht. Schlagen wir mal Psalm 91 auf. Psalm 91. Wir lesen das Zitat, Vers 11. Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da der Herr Jesus natürlich die Schriften genau kannte, hätte er jetzt sagen können, Satan, liest du noch einen Vers weiter. Da steht nämlich, auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten. Das bezieht sich auf den Messias, auf Christus. Satan wusste schon, warum er aufhört. Und dann zitiert er, Herr Jesus, aber nicht aus Psalm 91, sondern zitiert aus dem 5. Buch Mose, und er sagt, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ich falle nicht auf das herein, was damals mit Eva und Adam passiert ist. Satan, oh nein. Und darin ist er uns ein wunderbares Vorbild. Unser Herr. Er reagiert auf die Verlockungen dieser Welt. Erstens dadurch, dass hier sofort klar gemacht wird, wer dahinter steht. Und B, dass er klipp und klar in Abhängigkeit von dem Geist Gottes, von dem er voll war, lesen wir in Lukas 4 nach der Versuchung, er war voll Heiligen Geistes. Das heißt, er tat jeden Augenblick exakt das, was Gott wollte. Und er gebraucht die Schrift auch als ein Beweis dafür, dass er voll Heiligen Geistes war. Und das ist genau das, wie wir die Welt überwinden können. Schlagen wir auf, 1. Johannes Kapitel 5. Ach, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Also, das erste ist, alles, was aus Gott geboren ist. In diesen Menschen wirkt auch der Heilige Geist. Sie haben die Fähigkeit, das Fleisch im Tod zu halten. Und das Zweite ist, dass sie aber Glauben haben müssen. Was heißt denn hier Glauben? Glaube heißt das Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat. Und nicht darüber hinauszugehen und auch nichts davon wegzunehmen. Das ist Vertrauen auf Gott. Das ist eigentlich Glaube. Und wisst ihr, was als erstes passiert, wenn wir anfangen, langsam in die Irre zu gehen? Schlagen wir mal 1. Timotheus 1 auf. Und zwar Vers 19. Auch jetzt brauchen wir wieder die gute Übersetzung. Sonst können wir das leider nicht so fein sehen. Da steht, Vers 19, indem du, das richtet sich an Timotheus, indem du, jetzt übersetze ich direkt, da steht das kleine Wort den nicht, indem du Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, dass einige von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben, unter denen Hymenäus und Alexander ist. Was ist hier passiert? Wisst ihr, Gott hat uns seit dem Sündenfall einen Mitwisser gegeben. Das griechische Wort für Gewissen bedeutet wörtlich Mitwisser, Synaidesis, Mitwisser. Gleitwissen. Wenn ein Gläubiger mit dem Herrn lebt, dann wohnt der Geist in ihm, hat einen, selbst einen Geist, sein Denkvermögen, sein geistliches Denkvermögen funktioniert und er hat einen Sinn, ein Denken, dem er logisch denken kann, reflektiv denken kann, also reflexiv denken kann, nachdenken kann. Und er hat das Gewissen und jetzt kommen Dinge auf uns zu und jetzt sagt jemand, du pass mal auf, das brauchst du gar nicht mehr so genau zu nehmen. Also, dass die Frauen schweigen sollen in den Gemeinden, das musst du gar nicht mehr eng sehen. Das ist Das hat nicht nur die Kirche über Bord geworfen, das haben jetzt auch die Freikirchen, Freie Gemeinde und Baptisten, das musst du überhaupt nicht mehr so genau nehmen. Das geht alles nicht mehr. Du musst das mal richtig lesen, die Bibel. Entschuldigung, wo lebst du eigentlich? Oh, hast du wirklich gut drüber nachgedacht? Wo kommt das her, das Prinzip? Kommt das aus dir, weil du die Schrift jetzt genauer erkannt hast? Weil die vielen Gemeinschaften jetzt viel, viel stärker mit dem Herrn leben? Weil es in der Christenheit ein Aufleben gibt, zurück zur Schrift, back to the Bible, wie das in Amerika in der Fernsehsendung ist? Oder ist das ein Geist, der aus der Welt kommt? Was ist der Ursprung? Das musst du analysieren. Da musst du fein sorgfältig die Schrift lesen. Warum ist das jetzt so und warum ist das anders? Zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Dinge. Ich könnte jetzt nochmal anfangen, aber will ich mal gleich. Oder für uns Männer, ja? Du musst dir ja noch was Größeres kaufen, noch ein größeres Auto, noch ein schöneres Haus. Mensch, guck dir doch mal an. Noch mehr arbeiten, damit du noch mehr Geld verdienst. Hey, mach das doch bitte. Geld ist doch was Wichtiges. Ohne Geld geht's doch nicht. Ach, stell dich nicht so an. Du musst viel mehr Erfahrung mit Gott machen. Hör mal, sag mal ganz ehrlich. Fühlst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Kapierst du, was das heißt? Fühlst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Ja, das ist die Sache. Ne? Fühlst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Wenn deine Gefühle ohne Bibel lesen religiös werden, dann kannst du schon sicher sein, es ist die Welt und das Fleisch. Möglicherweise dahinter, Satan. Wenn du gute Empfindungen bekommst, weil du merkst, Christus steht vor deinem Herzen und das Wort Gottes gibt dir Klarheit, dann kannst du auch tolle Gefühle haben. Ich hatte manchmal beim Bibelstudium hat's mich auf die Knie gezwungen. Mein Lehrer war einer, unter anderem Bruder Heikop, einige kennen ihn vielleicht noch. Der erzählte, er konnte nicht aufhören mit dem Bibellesen und weil er dann so müde wurde, das hat ihn so geärgert, hat er eine kalte Schüssel Wasser hingestellt, seine Füße da reingetan, damit er wach bleibt. Weil das so erfüllt war von dem Wort Gottes und von dem Herrn Jesus, der dort vorgestellt wird. Was ist hier das Problem? Also, sie haben dieses gute Gewissen letzten Endes von sich gestoßen. Und jetzt kommt der Punkt, das geht eine Zeit lang, das Gewissen sagt dir im Tiefsten, halt, was ich mache, ist nicht in Ordnung. Ach komm, sei doch nicht so genau, Mensch, das Kind, das ist gesetzlich, also dann ist alles aus, gesetzlich. Wirklich? Wirklich? Und dann geht das immer so weiter. Und dann steht hier, und das ist das Traurige, und was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben. Was ist das Erste? Das Erste ohne Artikel bedeutet, mein subjektiver, persönlicher Glaube, mein persönliches Vertrauen in das, was Gott gesagt hat, in den Herrn Jesus. Wenn es um den Glauben mit Artikel geht, dann heißt das das Glaubensgut, die Lehre, die gesunde Lehre. Das heißt, es fängt immer an, zuerst in unserem Gewissen. Wir wissen, dass wir Dinge nicht tun sollen, weil die Schrift es ganz klar sagt, wir tun es doch. Und dann wundert euch nicht, dass irgendwann, nach einigen Jahren, auf einmal der Glaube keine Rolle spielt. Ich kann da gut was erzählen, weil ich aus einer Familie komme, die wesentlich aus Theologen besteht. Meine Cousinen, mein Onkel, mein Vater, mein anderer Onkel war Superintendent. Und ich habe die Entwicklung dieser Leute festgestellt. Meine eine Cousine ist Theologin und lesbisch. Bei der Beerdigung meines Cousins war sie jetzt, hat dort gepredigt, saß sie eng umschlungen. Dann bin ich anschließend zu ihnen hingegangen, habe so ein Büchlein dabei gehabt und sie rauchte schon wieder und mein Cousin ist am Nikotin gestorben, Lungenkrebs. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, Annemarie, ich weiß schon, hör auf, ich weiß schon. Yes. Genau, sag ich, aber das schenke ich dir trotzdem das Büchlein. Das ist schon sowas, ja, bei so einer komischen Beerdigung von einem Atheisten, ja, der einen Vater als Theologen hatte. War furchtbar, die Beerdigung. Furchtbar. Aber das fing ganz langsam an. Erst wurde die Inspiration in Frage gestellt, dann wurden die Wunder in Frage gestellt. Die Stellung von Mann und Frau war sowieso schon, das
machen nur Leute, die noch irgendwo Mittelalter aus dem Mittelalter kommen. Dann sage ich immer, nicht aus dem Mittelalter, wenn schon, dann 2000 Jahre vorher. Aber nicht aus dem Mittelalter, das wäre mir viel zu kurz, die Entfernung. Ja. Und dann endet das so. Was meint ihr, wie Bultmann endete, der bekannte Theologieprofessor? Nicht endete, sondern wie der angefangen hat. Und dann gibt es so eine andere Frau, wie die Professorin Ida Linnemann, vielleicht kennen manche, die war eine ganz moderne Theologin. Und sie ist durch ganz schwierige Umstände zum lebendigen Glauben gekommen. Dann schreibt sie in ihrem Buch Wissenschaft kontra Bibel, alles, was ich geschrieben habe, bis zu meiner Bekehrung verbrennt ist. Schmeißt es weg. Das ist alles aus der Welt. Das ist es. Wir werden in unserem Gewissen angesprochen. Vielleicht sagt dein Vater oder deine Mutter dir etwas, was nicht in Ordnung ist. Oder du schmeißt es einfach über Bord. Also A, weißt du, Vorsicht, wenn mein Gewissen mir sagt, Mensch, meine Eltern haben doch nicht. B, vielleicht sagt es die Schrift sogar. Solltest du gut hören. C, wenn du tiefer nachdenkst, das ist auch manchmal gut, auch gedanklich, rational, tiefer nachzudenken, dann sagst du, Mensch, eigentlich ist es sogar vernünftig. Und alles tust du weg. Dann wundere ich mich, dass irgendwann von dir gesagt wird, sie hat an dem Glauben Schiffbruch erlitten. Fehlt nur noch so ein schönes Studium. Ach, sagst du, ich mache mal Theologie. So habe ich das erlebt bei einer Kollegin, Kommilitonin. Sagt sie mir eines Tages, als eine Vorlesung kam, jetzt habe ich mal gelernt, richtig zu glauben. Was hast du denn für einen Glauben? Ja, also mit den Wundern, das kannst du mal vergessen. Die kam aus einem gläubigen Elternhaus und wollte Theologie studieren, wollte Religionslehrerin werden, einfach lernen. Ich habe sie dann oft gewarnt, ich habe selbst das auch gemacht, ja, und habe gesehen, was die für ein Zeug erzählen dort. Und das Ende war, kam völlig ab vom Glauben. Alle Warnungen von Eltern, von Mitkommilitonen abgelehnt. Wir sollten manchmal gut zuhören. Gut zuhören, damit wir nicht in eine Richtung laufen, aus der wir unter Umständen nicht zurück können. Die Welt ist eine Macht. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwundert. Unser Glaube bedeutet, dass wir vertrauen auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Und dass wir keinen Schritt davon abweichen. Das ist mein Gebet, mein tägliches Gebet. Gib, dass ich an all dem festhalte, was du in deinem Wort offenbart hast, dass ich nichts preisgebe, weil ich den Menschen gefallen will. Unter keinen Umständen, Herr Jesus. Jetzt haben wir also diese drei Motoren kennengelernt. Jetzt wollen wir noch gucken, was die Welt noch kennzeichnet. Erster Johannesbrief. Kapitel 3, Vers 13. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Also das Merkmal dieser Welt ist, wenn einer wirklich mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater lebt, dann werden wir Hass erleben. Wie sich der entfaltet, ist eine ganz andere Sache. Aber man wird uns nie sagen, hast du toll gemacht. Wenn wir die Welt gebrauchen, und bei Großveranstaltungen, sprich Politiker gebrauchen, als Schirmherren, um bei Großveranstaltungen Anerkennung zu haben, dann ist das nichts anderes als die Welt. Dem Herrn Jesus, den Aposteln, den Jüngern, das wäre das nie eingefallen. Manche Dinge kann man sehr schnell durchschauen. Normal ist, dass die Welt uns hasst. Die kann es nicht ertragen, dass wir mit Gott leben. Das Zweite, Kapitel 4, Vers 3, da wird von der Welt, Vers 1, da wird von vielen falschen Propheten gesprochen, die in die Welt ausgegangen sind. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Christus im Fleisch bekommen, bekennt, ist nicht aus Gott. Und dann Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie, das sind hier die falschen Propheten, überwunden. Weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also, hier wird ganz klar gesagt, es werden falsche Propheten kommen. Und zwar innerhalb der Christenheit. Es werden falsche Propheten kommen. Aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, wissen wir, dass sie Zeichen und Wunder der Lüge tun werden. Und sie werden hier nach dem Johannesbrief auf jeden Fall nicht anerkennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das heißt, Gott geoffenbart im Fleisch. Dass der Herr Jesus, der Sohn des Vaters, in die menschliche Natur sozusagen gekommen ist. Menschliche Natur ist nicht ganz richtig. Im Fleisch gekommen ist. Mensch geworden ist. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Haben wir eine Straßenmission gemacht auf der Documenta. Weil ich schon geahnt hatte, dass Moslems auch dort sein werden. Habe ich den Koran mitgenommen, bin mal sehr intensiv mit dem Koran befasst. Nach einer Predigt auf der Straße kommen auf einmal allerhand Moslems und wollten eine Diskussion. Ich dachte, ja wunderbar, habe meine Tasche genommen, habe den Koran rausgeholt. Und dann ging das los. Ich weiß nicht, anderthalb bis zwei Stunden ungefähr. War sehr, sehr heftig. Also die Waren sind ja sehr lebendig, ja, will ich mal ganz positiv sagen. Sehr lebendig vertreten sie ihre Lehre. Ich habe manchmal gedacht, wenn die Christen das auch so machen würden, würde es ganz anders aussehen in der Christenheit. Und dann fragten sie mich immer mehr, was ich jetzt über Allah denke und Mohammed. Und inzwischen war das ein großer Kreis. Deutsche standen dabei, fanden das natürlich toll, jetzt so eine Diskussion. Da sage ich, wollt ihr das wirklich wissen? Ja. Mohammed ist ein falscher Prophet. Und Allah ist nicht Gott. Und das beweise ich euch jetzt aus der Bibel und aus dem Koran. Aus der Bibel und aus dem Koran. Auch die Suren dann zitiert, wo deutlich wird, dass Mohammed leugnet, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, dass er am Kreuz gestorben ist, er wird zwar mal in Wolken wiederkommen, aber dass alles nicht wahr ist und dass er nicht der Gottessohn ist, nicht Gott geoffenbart im Fleisch. Und dann habe ich gesagt, hier, guck mal in 1. Johannes 4, was da steht. Falsche Propheten werden kommen. Schlussfolgerung, die kannst du selbst ziehen. Mohammed ist ein falscher Prophet, es tut mir leid. Allah ist nicht Gott. Ein falscher Gott. Dann ging der eine auf mich zu, stellte sich vor mich hin, wenn ich ein Salafist wäre. Macht er. Ganz laut. Dann bin ich zu ihm hingegangen, habe ihm die Hand auf die Schulter gelegt und mich in den Arm genommen und habe gesagt, das ist der Unterschied. Du hast 99 Namen deines Allah, aber keinen Namen der Vater ist. Den hat Allah nicht. Mein Vater im Himmel, mein Gott, hat einen Namen, der heißt Vater. Und der Vater, der sagt mir, dass ich meinen Nächsten lieben soll und meine Feinde. Und deswegen darf ich dich lieb haben. Du musst mich töten. Aber mein Vater sagt, liebe ihn. Ich habe natürlich das sehr laut gesagt, nicht so gehaucht wie jetzt, damit die Leute das alle hören. Es war eine sehr interessante Diskussion. Ja. Nach einem Augenblick fragte er, ob er meine Adresse haben könnte. Habe ich ihm auch gegeben, Telefonnummer auch. Meine Frau hat mich hinterher ausgeschimpft und hat gesagt, wie kannst du dir eine Telefonnummer geben? Da sage ich, ja, meine Zeit. Wir sind die Gemeinschaft mit mindestens drei wichtigen Personen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Da haben wir doch nicht Angst vor einem Moslem. Ja, Mann. Er hat leider nicht angerufen. Die Diskussion war dann auch zu Ende. Für die Deutschen war das mal auch sehr interessant. Falsche Propheten. Aber diese falschen Propheten müssen jetzt nicht Moslems sein. Und die falschen Propheten können auch im Gewand eines christlichen Bekenntnisses auftauchen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, dass sogar die Gefahr besteht, dass die Auserwählten dadurch verführt werden. Und wie können wir einen falschen Propheten entlarven, der aus der Welt kommt, wie das hier gesagt wird? Wie geht das? Das steht hier. Vers 6, das muss man sich eigentlich ganz dick unterstreichen. Da steht, wir sind aus Gott. Wir steht hier gesperrt gedruckt. Das bedeutet, es wird betont im Griechischen. Das sind die Apostel. Wer Gott erkennt, hört uns. Das heißt, Christen, die mit dem Herrn leben, hören auf das, was in den Schriften, in den apostolischen Schriften des Neuen Testamentes steht.
Und dann steht da, und wer nicht aus Gott ist, oder wer Gott nicht kennt, oder erkennt, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Geachtet nicht darauf, was die Apostel sagen. Wie schnell kann man jetzt Dinge entlarven? Kommen irgendwelche Leute an, die erzählen, die Seite schneiden wir aus der Bibel, die Seite, auch nicht, keine Bedeutung mehr, das auch nicht mehr. Die Bibel wird immer dünner, das Neue Testament oder auch das Alte. Dann können wir sagen, nicht aus Gott, Punkt. Brauchen wir uns gar nicht lange damit zu beschäftigen. Hier steht es doch. Wer Gott erkennt, wer aus Gott geboren ist, der hört uns, die Apostel. Und dann wird das ganz ausdrücklich gesagt. Hieraus erkennen wir den Geist, nicht die Wahrheit, sondern den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und daran sehen wir, dass hinter Irrtümern nicht nur einfach menschlicher Intellekt steht, Ratio, sondern dass hinter Irrtümern ein Geist steht. Und deswegen dürfen wir unsere Feinde, unseren Nächsten lieben, auch unsere Brüder lieben und Schwestern lieben, selbst wenn wir denken, sie gehen einen falschen Weg. Aber wir gehen noch lange nicht hinter ihnen her. Und wir alle sind in der Lage zu irren. Deswegen müsst ihr auch genau prüfen, was ich hier sage. Wirklich kritisch, nein, nicht kritisch, konstruktiv, kritisch anhand der Bibel prüfen, ob das stimmt, nicht berieseln lassen. Der Petrus, der war auch mal davon beseelt. Da sagt der Herr Jesus immer, in Matthäus 16, es wird der Augenblick kommen, da werde ich überliefert. Ich werde leiden und werde getötet werden. Da sagt Petrus, das widerfahre dir nur nicht. Da sagt der Herr Jesus zu ihm, Satan, geh hinter mich. Was? Petrus, hast doch ein paar Verse vorher gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Sohn Gottes hat ihm gesagt, das hat dir die Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Und jetzt im nächsten Augenblick sofort, wo es um die Leiden des Herrn geht, da redest du so aus der Welt wie ein falscher Prophet. Ja, in Wirklichkeit war es der Geist des falschen Propheten, obwohl er so ein, wenn wir sagen, ganz lieber Bruder war. Warum war es der Geist eines falschen Propheten? Würde ich jetzt fast gerne mal eine Frage stellen. Warum? Wenn das wahr geworden wäre, würden wir alle hier nicht sitzen, dann wäre nämlich der Herr Jesus nicht gestorben und hätte unsere Sünden gesühnt. Er hat sich gegen das Kreuz gestellt, gegen den Tod des Sohnes Gottes. Und gegen diesen Tod hat sich der Satan, den stellvertretenden Tod, hat sich Satan auch gestellt. Er hat sich nicht gestellt, dass der Herr Jesus ans Kreuz gemacht wurde von Menschen, aber dass Gott ihn für mich bestraft hat, das wollte er nicht. Weil das ja bedeutet, Millionen von Menschen werden einmal in der Herrlichkeit sein, nicht mit ihm zusammen in der Hölle. Merken wir, das ist die Welt und der Steuermann hinter der Welt. Und so scharf hat der Herr das genau erkannt. Und Johannes schreibt das hier auch so deutlich. Und dann haben wir am Ende dieses Briefes, 1. Johannes Kapitel 5, ein Generalurteil. Es gibt ja manchmal diesen Ausdruck, man muss das mal so persönlich studieren im Johannesbrief, wir wissen. Immer dieser Ausdruck, wir wissen. Und hier kommt es, dass Johannes schreibt, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Übrigens, auch jetzt im Klammersatz, daraus sieht man, dass ein Mensch Gewissheit seines Heils hat. Allein diese Stelle wird ja schon reichen. Du darfst wissen, dass du aus Gott bist. Johannes sagt, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Und fügt dann hinzu, und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Da geht er nochmal sozusagen in Gedanken zurück, denkt an die drei Motoren, denkt an alles das, was diese Motoren bewirkt haben, damals im Römischen Reich, im Griechischen Reich. Was sind für weise Menschen aufgetreten? Was haben sie alles für Versprechungen gemacht? Man möchte fast heute sehen, man denkt an die Versprechungen von einem Obama oder von Frau Merkel, von riesen Dingen. Was haben die Politiker alles versprochen? Was wird alles neu werden? Was wird alles wunderschön werden? Auch gut gemeint, absolut. Petrus hat es auch gut gemeint.
jetzt kommt das Generator, die ganze Welt liegt in dem Bösen. Jetzt ist die Frage an mich, wenn ich die Welt überwinden will, muss ich das glauben. Denn da steht ja, unser Glaube überwindet die Welt. Ich muss glauben, was Gott sagt. Glaube ich das denn wirklich? Aber dann frage ich mich doch, warum mache ich dieses und jenes und das alles mit? Warum eigentlich? Und ihr merkt schon, ein Überwinder dieser Welt, das Anerkennen, dass die ganze Welt im Bösen liegt, das System des Teufels, das bedeutet ja genau das, dass ich überhaupt nicht mehr zu dieser Welt gehöre. Und damit kommen wir zu Johannes 17. Johannes 17, Vers 6. Das Gebet des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, zu seinem Vater. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Das ist ein so wunderschöner Satz. Das bedeutet ja, dass wir Geschenke des Vaters an den Sohn sind. Dein waren sie. Und mir hast du sie gegeben. Woraus hast du sie mir gegeben? Aus der Welt, die im Bösen liegt. Sie gehören mir, aber sie gehören auch dir. Vater, was ist das wunderbar? Vers 7. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ja, damit wir in dieser Welt bestehen können, haben wir die Worte des Herrn Jesus bekommen, die er vom Vater bekommen hat. Und die hat er uns gegeben. Deswegen sagt er später, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wir können die Welt nicht überwinden als durch die Schrift. Und jeder Versuch, die Bibel zu kritisieren, durch historische Kritik, also durch historisch-kritische Forschung, durch Entmythologisierung und all diese Bereiche, sind aus dem Geist dieser Welt. Die sind aus der Welt herausgenommen. Dann Vers 11. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich habe sie behütet. Keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Dann Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Und so weiter. Und dann Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Die ersten Verse, da könnte man noch denken, das sind ja nur die Jünger, die der Vater ihnen gegeben hat. Aber jetzt betet er für solche, die durch die Worte der Jünger an ihn glauben. Und das sind wir, auf jeden Fall. Das sind wir. Verstehen wir jetzt, was 1. Johannes 5, Vers 4 sagt? Dies ist der Sieg, der die Welt überwindet. Unser Glauben. Glauben an das, was der Herr Jesus gesagt hat. Glauben an das, was die Apostel gesagt haben. Damit überwinden wir die Welt. Und alles andere wird nicht zu einer Überwindung in der Christenheit führen. Das wird zu einer schrecklichen Verführung werden. Der Herr Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Das Salz ist Konservierungsstoff gewesen. Ich finde das immer so schön, wenn mir jemand gesagt hat, oh, du bist ziemlich konservativ. Und dann sage ich, Amen. Ihr seid das Salz der Erde. Manchmal gibt es hier ganz dumme Sprüche, ne? Wirklich, manchmal ist das wirklich dumm, ne? Ja auch. Okay, ihr seid das Salz der Erde. Jetzt geht es aber weiter.
Was ist das Merkmal dieses Salzes? Kraft!
Und dann steht da, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist,
also keine Kraft mehr hat,
kein Konservierungsstoff mehr ist, dann sagt der Jesus, so ihr Jünger, scharf nachdenken, womit soll es gesalzen werden?
Ja, ist auch wahr.
Das ist aber auch wahr. Womit soll es denn noch gesalzen werden? Wenn das Salz dieser einzige Kraftstoff ist sozusagen, ja, was denn dann? Das will ich euch sagen. Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Und genau diesen Eindruck, den habe ich von der Entwicklung in der Christenheit heute.
Ich möchte das noch mehr belegen, damit man das auch richtig verinnerlicht, aus 2. Timotheus 3. Da beginnt dieses Kapitel auch wieder. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Kleine Klammer, dieses Wort schwer kommt nur noch einmal im Neuen Testament vor, in Matthäus Kapitel 8. Da wird es übersetzt mit wütend. Das sind die Dämonen, die aus den Grüften kamen, als der Herr Jesus mit dem Schiff über den See gefahren ist. Muss man genau prüfen, das ist wirklich wichtig. Das sind manchmal so Aha-Erlebnisse.
Das bedeutet also, diese Zeit, die hier in 2. Timotheus 3 beschrieben wird, ist nicht einfach nur eine Zeit, wo ideologisch oder moralisch alles nur bergab geht, sondern dahinter steckt eine Macht.
Natürlich, das wissen wir ja auch aus 1. Timotheus 4, Vers 1.
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Er sagt das der Geist ausdrücklich. Und in 2. Timotheus 3, da haben wir jetzt auch noch die Entfaltung, wie das funktioniert.
Und das Erste, was dann dort steht, das Merkmal, ist Eigenliebe. Daher kommen unsere Wörter übrigens, alle Wörter, die mit Auto beginnen, so beginnt dieses Wort hier. Selbstliebend, eigenliebend. Vor kurzem war ich in einem Lehrerseminar, musste ich einen Vortrag halten. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, es gibt so mal diese Lehre, da steht, du musst dich erstmal selbst lieben, damit du auch andere lieben kannst. Denn der Herr Jesus hat ja gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich mich nicht selbst liebe, kann ich auch nicht andere lieben. Das ist natürlich eine verführerische Lehre. Ich habe gesagt, Jesus sagt, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Wir lieben uns schon genug. Er sagt nicht, jetzt fang mal an, dich selbst zu lieben, damit du andere liebst. Sondern sagt, verleugne dich. Du liebst dich schon genug. Aber wenn du daran denkst, wie du dich selbst liebst, so sollst du auch deinen Nächsten lieben. Hat sich eine Kollegin gemeldet. Das war nicht bei uns, war in Österreich.
Und sagt, also das könnte man so nicht sagen.
Doch, sage ich, das sage ich so, genau so.
Es ist eine falsche Lehre, die kommt aus der Kraft des positiven Denkens. Ja.
Ja. Selbstlieben, da werden die ganzen Sünden aufgeführt. Übrigens, das sind die gleichen, fast alles die gleichen Sünden, die auch in Römer 1 erwähnt werden. Das heißt also, ohne Prophet zu sein, die Sünden des Heidentums werden in der Endzeit des Christentums wieder auftauchen.
Ganz klar.
Nur mit einem kleinen Unterschied. Das ist der Vers 5 in 2. Timotheus 3. Und da steht, dass sie eine Form der Gottseligkeit haben und deren Kraft verleugnen. Da sind wir wieder bei den Salz der Erde. Eine Form der Gottseligkeit, aber deren Kraft verleugnen. Das heißt, man wird ganz viel von Jesus sprechen, ganz viel auch fromm erscheinen, aber die Kraft eines Lebens wirklich mit Gott, die wird verleugnet durch das praktische Leben.
Weil man einfach die Basis verloren hat, das Wort Gottes.
Das ist die Welt. Und die wird sich entwickeln in Richtung Laodicea. Ich bin reich und bin reich geworden, bedarf nichts mehr. Es geht so gut ab hier, es geht uns so super. Materiell und psychisch und geistig.
Und der Herr Jesus sagt zu Laodicea, Volksgerechte heißt es übrigens, Laodicea, die Gerechtigkeit des Volkes. Es ist die Demokratie, die Herrschaft des Volkes. Und der Herr Jesus sagt, du bist arm und blind und bloß. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen und weiße Kleider. Ich stehe an der Tür und klopfe an, und wer mir aufmacht, dem werde ich, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen. Und dieses Laodicea wird sich noch weiterentwickeln zu Babylon. Und da lesen wir in Offenbarung 17, dass es eine Behausung der Dämonen ist. Also die Träumer in unserer Zeit, die sagen, wir gehen einer großen Erweckung entgegen, sind schlicht und einfach Träumer. Wir gehen einem rasanten Verfall entgegen. Rasanten Verfall. Und doch, damit möchte ich aber nicht enden. Und doch, es bleibt bestehen, dass in dieser Zeit, so wie es in Israel war, dass Menschen da sind, die sagen, nein, ich möchte das tun, was in Hebräer 12, Vers 14 steht, jage den Frieden nach und der Heiligkeit. Ich möchte mit der Hilfe des Geistes Gottes Kraft haben, um gegen den Strom zu schwimmen, nicht wie tote Fische, sondern lebendige Fische sein. Ich möchte beten, dass der Herr Menschen erweckt. Ich möchte beten, dass der Herr Gläubige zurückführt zur Schrift. Und ich möchte ein Aushängeschild sein für die Wesenszüge Gottes, für die Herrlichkeit Gottes. Und in uns selbst sind wir vollkommen schwach. Aber durch den Geist vermögen wir es. Denn er ist stärker als der, haben wir gelesen, der in der Welt ist. Und das ist das Wunderbare. Deswegen gibt es immer eine Frohbotschaft. Aber jaget dem Frieden nach und der Heiligkeit, ohne welche niemand Gott schauen wird. Und diese Wahrheit bleibt bestehen. Vielleicht können wir doch zusammen beten. Herr Jesus, wir freuen uns einfach, dass du unser Heiland, unser Retter, ja mehr noch unser Herr bist, dass du die Wahrheit bist, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dass du uns deinen Geist, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit geschenkt hast. Und dass du uns dein Wort gegeben hast, das Wort der Wahrheit. Und dass wir auch einander haben dürfen, um uns zu ermutigen, zurechtzuweisen, belehren, ermutigen und vielleicht auch ermahnen. Wir danken dir für diese Segnungen. Unfassbar. Wir beten, Herr, dass wir selbst, dass ich selbst entschiedener noch dir nachfolge, dass wir alle doch ein Zeugnis sind von dir in dieser Welt. Wirklich, wie du es gemeint hast, Salz der Erde und Licht der Welt. Herr, danke dafür, dass du uns alle Mittel dazu gegeben hast. Wir beten darum, Herr, dass wir diese Mittel auch im Glauben in Anspruch nehmen. Wir danken dir für das Wort. Dies ist der Sieg, der die Welt überwindet. Unser Glaube. Wir loben dich und wir preisen dich und wir bewundern deinen wunderbaren Jesus-Namen. In dir allein ist Rettung. Wir beten dich an. Amen. Amen.